Es gibt Sünden, die sichtbarer und skandalöser wirken als andere, und doch gibt es etwas, das Gott tiefer beleidigt als jeder moralische Fehltritt, ein Herz, das ihm nicht mehr glaubt. Die Geschichte der Kinder Israels in der Wüste macht deutlich, wie zerstörerisch Unglaube ist und wie sehr er den lebendigen, treuen Gott verunehrt. Gleichzeitig bezeugt der Hebräerbrief, dass Gott uns in seiner Barmherzigkeit das lebendige Wort gibt, das bis in die Tiefen unseres Inneren vordringt, uns von tödlichem Unglauben befreit und in die Ruhe Gottes führt. Ein böses Herz des Unglaubens vor dem lebendigen Gott. Wenn der Hebräerbrief von einem bösen Herz des Unglaubens spricht, geht es nicht zuerst um einzelne Zweifel, sondern um eine innere Ausrichtung, die Gott selbst in Frage stellt. Unglaube ist nicht nur ein Mangel an Informationen, sondern eine Bewertung Gottes, seiner Zusagen, seiner Wege, seines Charakters. Die Kinder Israels hatten in Ägypten und am Roten Meer nicht nur Wunder gesehen, sondern auch etwas von Gottes Herz kennengelernt. Es heißt, er habe ihnen seine Wege kundgetan. Wege sind mehr als Taten, sie offenbaren, wie einer denkt, fühlt, handelt. Als Gott sie in ein Land führen wollte, das von Milch und Honig überfließt, stand dahinter seine treue, zärtliche Absicht, ein Volk in die Fülle seiner Versorgung zu bringen. Als sie später die Riesen im Land sahen, standen sie also nicht nur vor einem militärischen Problem, sondern vor der Frage, welches Bild von Gott tragen wir in unserem Herzen? Ist er der, der uns treu ans Ziel führt, oder der, der uns ins Verderben lockt? Hebräer 3,12 sagt, seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemand von euch ein böses Herz des Unglaubens sei im Abfallen von dem lebendigen Gott. Kein Herz ist böser als ein Herz des Unglaubens. Nichts beleidigt Gott so sehr wie unser Unglaube. Unglaube beleidigt und verletzt Gott selbst. Jede Sünde übertritt Gottes gerechtes Gesetz, aber manche Sünden beleidigen Gott selbst nicht in der Weise, wie es die Sünde des Unglaubens tut. Darum ist Unglaube so ernst. Er macht Gott in unseren Gedanken zum Lügner, noch bevor wir ein Wort aussprechen. Die Kundschafter brachten ein böses Gerücht über das Land auf und färbten damit das ganze Volk. In Wirklichkeit sprachen sie nicht nur schlecht über das Land, sondern indirekt über den, der es verheißen hatte. So wurde das Herz hart und das Volk empörte sich gegen den Herrn. Im Psalm wird diese Haltung als Warnung festgehalten, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Ein verhärtetes Herz sammelt scheinbar vernünftige Argumente gegen Gott, prüft ihn auf eigensüchtige Weise und übersieht dabei, wie viel Güte es schon erfahren hat. Die eigentliche Tragik ist nicht in erster Linie das verpasste Land, sondern die verpasste Gemeinschaft, man rückt innerlich vom lebendigen Gott ab und verliert den Geschmack an seiner Nähe. Unglaube hat deshalb immer zwei Seiten, er beleidigt Gott und er beraubt den Menschen. Wer Gott misstraut, wird unweigerlich sich selbst, seinen Gefühlen, seinen Berechnungen ausgeliefert. Man sieht Riesen deutlicher als Verheißungen, Risiken stärker als den, der zugesagt hat, mitzugehen, ich werde ja mit dir sein. Der Hebräerbrief fasst das in dem ernsten Satz zusammen, dass sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens. Nicht die Größe der Feinde vor ihnen, sondern die Gestalt Gottes in ihnen entschied über ihr Schicksal. So entlarvt uns dieses Wort, in jeder Lebenslage geschieht im Verborgenen eine Auslegung Gottes. Entweder wird er kleiner und die Umstände wachsen, oder er bleibt der lebendige, treue, allmächtige Gott, vor dem selbst Riesen zu Brot werden. Doch im selben Atemzug, in dem Gottes Wort so scharf warnt, öffnet es einen neuen Raum der Gnade. Dieses Ernste heute in Psalm 95 wird vom Hebräerbrief aufgenommen und in das Evangelium hineingestellt. Solange dieses heute erklingt, bleibt der Weg offen, von einem Ungläubigen zu einem weichen, vertrauenden Herz zurückzukehren. Selbst wer lange in innerem Abfall gewandert ist, stößt nicht auf eine verschlossene Tür, sondern auf die Stimme des Hirten, denn er ist unser Gott, und wir sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. Ein böses Herz des Unglaubens ist nicht das letzte Wort über uns. Der lebendige Gott, den Unglaube beleidigt, ist derselbe, der Herzen erneuert. Seine Treue endet nicht an den Grenzen unserer Zweifel. Wer ihn neu anschaut, wird entdecken, er hat die Geschichte mit uns nicht abgebrochen. Diese Entdeckung macht das Herz still, demütig und mutig zugleich und weckt einen leisen, aber starken Wunsch, ihn diesmal nicht mehr klein zu reden, sondern ihn mit Vertrauen zu ehren. Er tat seine Wege kund dem Mose, den Söhnen Israel seine Taten. Und ich bin herabgestiegen, um sie aus der Hand der Ägypter zu befreien und sie aus jenem Land hinaufzuführen in ein gutes und weites Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt, an den Ort der Kanaaniter und der Hethiter und der Amoriter und der Perisiter und der Hiviter und der Jebusiter. Unglaube entlarvt sich nicht zuerst in spektakulären Abfällen, sondern in leisen inneren Deutungen, wie über Gott, seine Wege und seine Verheißungen gedacht wird. Wer sich an Gottes frühere Taten erinnert und seinen Charakter neu betrachtet, entdeckt, dass Vertrauen nicht aus Blindheit, sondern aus Erkenntnis erwächst. So wird das Herz weich und jedes neue Heute wird zu einer Einladung, Gott größer sein zu lassen als alles, was gegen ihn spricht. Das lebendige Wort Gottes, das Seele und Geist scheidet. Die Warnung vor dem bösen Herz des Unglaubens bleibt im Hebräerbrief nicht im Raum stehen. Unmittelbar danach öffnet sich eine andere Wirklichkeit, das lebendige Wort Gottes. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Hier begegnen wir nicht einem toten Text, sondern Gottes gegenwärtigem Reden. Im Anfang war das Wort, und dieses Wort war bei Gott, ja, es war Gott selbst. Wenn Gott spricht, gibt er sich nicht nur zu erkennen, er teilt sich mit. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen, wo dieses Wort ankommt, dringt Leben ein, und Licht beginnt zu unterscheiden. So wird deutlich, warum das Herz nicht einfach aus eigener Kraft vom Unglauben wegkommen kann. Es braucht ein Wort, das stärker ist als seine eigenen Deutungen, ein Licht, das das innere Halbdunkel aufbricht. Nachdem er so viel über Psalm 95 gesprochen hat, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes plötzlich in 4 Stunden und 12 Minuten, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken und Überlegungen des Herzens. Immer wenn wir die Bibel lesen, muss sie lebendig, belebend und scharf genug sein, um alles in unserem Inneren zu scheiden und zu unterscheiden. Wenn das nicht der Fall ist, haben wir nicht das Wort Gottes berührt, sondern nur die schwarzen und weißen Buchstaben. Viele Gläubige kennen das Spannungsfeld zwischen dem stillen Zeugnis des Geistes und den lauten Stimmen der Seele. Im Innersten ist da eine leise Gewissheit, dass Christus treu ist und sein Weg gut ist. Gleichzeitig laufen im Verstand Gedankenketten ab, Berechnungen, Szenarien, Zweifel. Die Gefühle schwanken zwischen Begeisterung und Müdigkeit, zwischen Vertrauen und Angst. Diese Vermischung von Seele und Geist erzeugt inneres Schwanken. Man liest die Schrift, hört Zusagen, und doch scheint im Inneren alles ineinander zu fließen, eigene Stimme, fremde Erwartungen, Gottes Reden. Genau hier setzt das lebendige Wort an. Es durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ist ein Richter der Gedanken und Überlegungen des Herzens. Wo dieses Wort uns wirklich trifft, ordnet es unser Inneres, es zeigt, was aus dem natürlichen, oft ängstlichen Denken stammt und was aus dem stillen Wirken Gottes in unserem Geist kommt. So wird die Schrift zu mehr als einer Sammlung vertrauter Verse. Alle Schrift ist Gott gehaucht und nützlich, sie ist wie ein Atem, der das Innere frisch macht und zugleich prüft. Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Eine Leuchte zeigt keinen kompletten Straßenplan, aber sie macht den nächsten Schritt sichtbar. Wenn das Wort Gottes lebendig zu uns kommt, verändert sich der Umgang mit unseren Fragen, sie werden nicht einfach übergangen, aber sie verlieren ihre Herrschaft. Das Wort deckt sie auf, legt Motive frei, richtet das Herz und stärkt zugleich das zarte Vertrauen im Geist. Die Eröffnung deiner Worte leuchtet, sie gibt Einsicht den Einfältigen. Wo wir innerlich vor Gott einfach werden, wird sein Reden klarer, nicht weil alle Rätsel verschwinden, sondern weil das Wesentliche sichtbar wird, er selbst. Auf diese Weise schreitet der Hebräerbrief vom Heute, wenn ihr seine Stimme hört, hin zur Einladung in die Ruhe Gottes. Das lebendige Wort ist das Werkzeug, mit dem Gott uns aus dem Kreis seelischer Überlegungen heraus in seinen Ruhebereich hineinführt. Nicht durch Druck, sondern durch Offenbarung, nicht indem er unsere Seele verachtet, sondern indem er sie an den rechten Platz bringt. So entsteht eine neue Erfahrung, die Gedanken laufen weiter, aber sie sind nicht mehr die letzte Instanz. Das Herz bleibt berührbar, der Geist aufmerksam, und mitten in offenen Fragen beginnt eine Ruhe zu wachsen, die nicht von uns stammt. Das Wort Gottes wird so zu einem stillen, aber kraftvollen Begleiter. Wer sich von ihm treffen lässt, erlebt, wie Unglaube an Kraft verliert und wie neue Freiheit, Vertrauen und Staunen Platz gewinnen. In dieser Freiheit beginnt das Herz, Gott wieder als lebendig zu sehen und sich in seinem Reden zu Hause zu fühlen. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Das lebendige Wort Gottes wirkt dort am tiefsten, wo der Mensch innerlich nicht mehr alles kontrollieren will, sondern sich von Gott definieren lässt. Im Hören, Lesen und innerlichen Bewegen der Schrift entsteht Raum, in dem Seele und Geist unterschieden werden. In diesem Raum verliert der Unglaube seinen Glanz und Gottes Worte werden zu einer inneren Heimat, in der Vertrauen wachsen und Ruhe Gestalt gewinnen kann. Die Teile des Menschen und der Weg in Gottes Ruhe. Damit die Wirkung des lebendigen Wortes Gottes nicht abstrakt bleibt, zeigt der Hebräerbrief, wie der Mensch vor Gott gebaut ist. Wenn es heißt, dass das Wort bis zur Scheidung von Seele und Geist sowie von Gelenken und Mark dringt, wird eine innere Gliederung sichtbar. Der Leib mit seinen Gelenken und Mark ist das äußere Organ, durch das der Mensch mit der sichtbaren Welt verknüpft ist. Die Seele bildet das bewusste Selbst, Verstand, Wille, Gefühl, hier denken, beschließen und empfinden wir. Der Geist ist das innerste Organ, geschaffen, um mit Gott in Verbindung zu stehen, der Herr bildet den Geist des Menschen in seinem Inneren. In diesem Geist wirken Gewissen, Gemeinschaft und Intuition. Das Gewissen bezeugt, ob etwas vor Gott recht oder verkehrt ist, die Gemeinschaft trägt die Begegnung mit Gott, die Intuition empfängt unmittelbare Eindrücke aus ihm. Wenn der Hebräerbrief von unserem Herzen spricht, meint er nicht einen vierten Teil, sondern die innerste Schaltzentrale aus Verstand, Wille, Gefühl und Gewissen, in der Gedanken und Überlegungen entstehen. Unser Leib ist unser äußeres Organ, durch das wir mit der äußeren, physischen Welt in Kontakt treten. Er besteht aus all seinen Gliedern und wird in 4 Stunden und 12 Minuten durch die Gelenke und das Mark dargestellt. Dieses biblische Bild hilft, die Wege des Unglaubens zu durchschauen. Oft sitzt der Unglaube nicht zuerst im Geist, sondern in bestimmten Mustern der Seele. Der Verstand rechnet nur mit Sichtbarem, der Wille klammert sich an Kontrolle, die Gefühle schwanken und malen Worst-Case-Szenarien. Das Gewissen schließlich kann durch wiederholtes Überhören abstumpfen. So entsteht ein inneres Klima, in dem Gottes Zusagen wenig Raum finden. Gleichzeitig bleibt im Geist des Gläubigen das stille Wirken Gottes. Selbst wenn die Seele laut widerspricht, ist da oft ein feiner Eindruck, dass Gottes Weg recht ist, dass sein Wort wahr ist, dass sein Ruf in die Ruhe nicht trügt. Das Problem ist nicht, dass der Geist schweigt, sondern dass die Seele seinen Ton übertönt. Genau hier gewinnt die Scheidung von Seele und Geist existenzielle Bedeutung, Gottes Wort zeigt der Seele ihren Platz und öffnet dem Geist Raum, damit Gottes Frieden und Licht dominieren können. So wird deutlich, wie der Weg in Gottes Ruhe nicht über seelische Selbstoptimierung, sondern über die Neuordnung des Inneren verläuft. Der Hebräerbrief spricht von einer Sabbatruhe für das Volk Gottes. Diese Ruhe ist mehr als ein Ruhetag, sie ist ein Zustand, in dem der Mensch mit Gott übereinstimmt. Wenn der Geist durch das Wort gestärkt ist, trägt er den ganzen Menschen, die Gedanken dürfen bedenken, aber sie müssen nicht das letzte Wort haben. Der Wille darf entscheiden, aber er steht unter einem höheren Ja zu Gottes Weg. Die Gefühle dürfen mitschwingen, aber sie steuern nicht die Richtung. Das Herz wird einheitlich, statt zerrissen. So kann ein Mensch mitten im vollen Alltag eine innere Ruhe kennen, in der Gottes Gegenwart nicht Theorie bleibt, sondern erfahrener Schutz, Trost und Kraft. Ein solches Leben ist kein ideales Konstrukt für besonders starke Christen, sondern Ausdruck dessen, wozu Gott jeden ruft, den er in Christus angenommen hat. Aus dem Elend Ägyptens hinaufführen in ein gutes und weites Land, dieses Wort an Israel spiegelt geistlich wider, was er mit uns vorhat, heraus aus dem engen Kreis der seelischen Selbstbezogenheit, hinein in die Weite seiner Gegenwart. Wer lernt, seine inneren Bereiche im Licht der Schrift zu erkennen, muss vor ihrer Schärfe nicht erschrecken. Das Wort, das scheidet, zerbricht nicht, es ordnet, damit etwas Heileres, Ganzes entstehen kann. In dieser Erfahrung wird das Herz fähig, zu ruhen, ohne passiv zu werden, und zu vertrauen, ohne die Realität zu verleugnen. Es ist die Ruhe dessen, der sein Inneres nicht mehr bei sich selbst, sondern bei Gott verankert weiß, eine Ruhe, die auch in Stürmen nicht verloren geht. Ausspruch, Wort des Herrn über Israel. Es spricht der Herr, der den Himmel ausspannt und die Grundmauern der Erde legt und den Geist des Menschen in seinem Inneren bildet. Und Jehova sah, dass die Bosheit des Menschen groß war auf der Erde und dass jegliches Gebilde der Gedanken seines Herzens immerfort nur böse war. Das biblische Verständnis von Leib, Seele, Geist und Herz ist keine Theorie für Spezialisten, sondern ein Schlüssel, um die eigenen inneren Bewegungen vor Gott einzuordnen. Wo der Mensch lernt zu erkennen, was aus seiner Seele stammt und was aus seinem Geist, gewinnt er Freiheit, nicht jedem Gedanken und jeder Stimmung folgen zu müssen. So wird der Weg frei, in der Gegenwart Gottes zu leben und etwas von der Sabbatruhe zu genießen, die er für sein Volk bereithält. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.